Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung auf Posten stehen. Papst Franziskus ist gestorben. Was passiert jetzt? AFP schrieb am 21. April, und ich möchte hier ein wenig auf seine Geschichte eingehen. Da heißt es, Papst Franziskus, der am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben ist, hat innerhalb der Kirche sowohl Leidenschaft als auch Wut ausgelöst. Hier sind die wichtigsten Streitpunkte, welche die Ultrakonservativen innerhalb der katholischen Kirche gegen den Papst aufbrachten. Franziskus unterzeichnete 2021 ein Dekret, das den Einsatz der lateinischen Messe einschränkt und damit einen flexibleren Erlass seines Vorgängers, Benedikt XVI. Aus dem Jahr 2007, rückgängig macht. Die Entscheidung rief bei einem Teil des Klerus und der Katholiken Unverständnis und Wut hervor, die der sogenannten Tridentinischen Messe anhängen, welche vollständig in Latein abgehalten wird, wobei der Priester wie die Gemeinde dem Altar zugewandt sind. Einige gingen sogar so weit, ihn zu beschuldigen, sie an der Ausübung ihres Glaubens zu hindern. Papst Franziskus hat sich den Zorn zahlreicher Kardinäle zugezogen, die angeblich seine engsten Mitarbeiter, aber auch die nächstfolgenden in der Hierarchie der Kirche sind. Im Jahr 2017 wandte sich Franziskus gegen namentlich nicht genannte Verräter, die seine institutionellen Reformen behinderten. Das böse Blut kam 2023 an die Öffentlichkeit, als ein italienischer Journalist den australischen Kardinal George Pell als Verfasser einer anonymen Notiz nannte, in der er Franziskus angriff. In der Notiz beschrieb Pell, früher ein enger Berater von Franziskus, das Papsttum als Katastrophe in vielerlei Hinsicht und beklagte schwerwiegende Versäumnisse der Diplomatie, insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Krieg. In demselben Jahr veröffentlichte der deutsche Kardinal Gerhard Müller, ehemaliger Präfekt der mächtigen Kongregation für die Glaubenslehre, ein Buch, in dem er gegen die Amtsführung von Franziskus wetterte. Er prangerte eine einflussreiche, geschlossene Gesellschaft um Franziskus an und kritisierte die doktrinäre Verwirrung des Papstes. Franziskus hatte eine besonders konfliktreiche Beziehung zu Georg Genswein, dem Privatsekretär seines Vorgängers Benedikt XVI. Nach Benedikts Tod im Jahre 2022 sagte Genswein, Franziskus habe dem emeritierten Papst das Herz gebrochen, indem er den Gebrauch der lateinischen Messe eingeschränkt habe. Franziskus schlug zurück und sagte, er bedauere, dass Benedikts Tod von Menschen ohne Ethik, die für parteiische Zwecke handeln, instrumentalisiert worden sei. In seinem seltenen Schritt enthob Franziskus 2023 den US-Bischof Joseph Strickland, einen seiner schärfsten Widersacher, der dem Papst vorgeworfen hatte, in der Abtreibungsfrage zu lax und gegenüber Homosexuellen und Geschiedenen zu offen zu sein. Im Jahr 2024 war es dann der ultrakonservative italienische Bischof Carlo Maria Vigano, der Franziskus der Häresie, also der Irrlehre, und des tyrannischen Verhaltens beschuldigte. Vigano, ein ehemaliger Botschafter des Heiligen Stuhles in den Vereinigten Staaten, wurde exkommuniziert, das heißt ausgeschlossen, weil er die Autorität von Franziskus abgelehnt hatte. Im Jahr 2023 veröffentlichte der Vatikan ein Dokument, das den Weg für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ebnete und einen Aufschrei in der konservativen katholischen Welt auslöste, insbesondere in Afrika und den Vereinigten Staaten. Die Welle der Kritik zwang den Vatikan zu einer, in Anführungszeichen, Klarstellung, mit der er sich gegen jeglichen Fehler in der Lehre verteidigte und gleichzeitig einräumte, dass es, in Anführungszeichen, unklug sein könnte, das Dokument in bestimmten Ländern anzuwenden. Mit ihrer Ablehnung der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare kritisieren die afrikanischen Bischöfe das, was sie als europäische moralische Dekadenz oder europäischen Katholizismus bezeichnen. Darin schließen sie den Papst mit ein. Der Argentinier irritierte auch rechtsextreme Katholiken mit seiner Forderung, Migranten auf dem alten Kontinent willkommen zu heißen, wobei einige davor warnten, dass Europa seine christliche Identität verlieren könnte. Ich möchte hier einige Bemerkungen hinzufügen. Francisco sprach sich auch gegen Trumps Einwanderungspolitik und insbesondere gegen die amerikanisch-mexikanische Grenze aus und befürwortete anscheinend offene Grenzen, während er gleichzeitig den meisten Einwanderern den Zugang zum Vatikanstaat verwehrte. Nun hat sogar Trump einen Menschen genannt, der nicht christlich ist. Trump soll scheinbar doch bei der Beerdigung anwesend sein. Franziskus regelte auch die Vatikanstadt während der Coronavirus-Krise ab. Aber seine größte Bewährungsprobe kam 2018, so die Associated Press, am 21. April, als er einen berüchtigten Fall von sexuellem Missbrauch durch Geistliche in Chile vermasselte. Und der Skandal, der unter seinen Vorgängern gegärt hatte, brach von neuem aus. Franziskus starb am Ostermontag, offenbar an einem Schlaganfall. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Liberalen, die in der Presse mit reformorientierter Gruppe bezeichnet werden, oder die Konservativen, die sogenannten Traditionalisten, bei der Wahl des neuen Papstes durch etwa 130 Kardinäle gewinnen. Die Mauscheleien hinter den Kulissen wurden kürzlich in dem preisgekrönten Film Konklave recht eindrucksvoll dargestellt. Natürlich haben viele Kritiker den Film angegriffen, abgelehnt, doch der Film könnte sogar harmlos sein, im Vergleich zu dem, was wirklich hinter verschlossenen Türen vor sich gehen mag. Letztendlich wird der Kandidat gewählt werden, der die Entwicklung der biblischen Prophezeiung vorantreiben wird. Ich möchte hier auf eine weitere Situation eingehen, und zwar auf Franziskus Anti-Israel-Vermächtnis. Israel's 365 News schrieb am 21. April: Der Papst ließ das Judentum häufig aus, wenn er über andere Religionen sprach. Dies kam 2021 deutlich zum Ausdruck, als Franziskus als erster Papst den Irak besuchte. Während seines Besuchs richtete er einen interreligiösen Gebetsgottesdienst aus mit dem Namen Gebet für die Söhne und Töchter Abrahams. Zu der Veranstaltung waren keine Juden eingeladen. Papst Franziskus forderte eine Untersuchung der Behauptungen, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord verübe. Der Vatikan unterstützt eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästinensern, die, wie der Artikel sagt, einen noch nie dagewesenen militaristischen palästinensischen Staat innerhalb der Grenzen Israels errichten würde, der ethnisch von Juden gesäubert wäre und dessen Hauptstadt in einem ausschließlich muslimischen Jerusalem liegen würde. Im Jahr 2015, nur wenige Tage nach der offiziellen Anerkennung des palästinensischen Staates durch den Vatikan, wurde dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, eine Audienz im Apostolischen Palast gewährt. Nach dem Treffen überreichte Franziskus Abbas ein besonderes Medaillon, das den Engel des Friedens darstellt, der den bösen Geist des Krieges zerstört. Der Papst erklärte Abbas, dass das Geschenk angemessen sei, da sie, Abbas, ein Engel des Friedens sind. Es wird interessant sein zu sehen, ob die mitunter merkwürdigen Vorstellungen des Papstes Franziskus vom neuen Papst übernommen oder abgelehnt werden. Und damit gehe ich zunächst auf den Machtkampf im Vatikan zurück, hier ein Artikel des Guardian vom 22. April, wo es heißt: Der Tod von Papst Franziskus wird den Machtkampf, der sein Pontifikat kennzeichnete, in aller Schärfe vor Augen führen. In den kommenden Tagen wird in der Heiligkeit der Sixtinischen Kapelle ein erbitterter Kampf um die Zukunft der Kirche ausgetragen, bei dem viel auf dem Spiel steht. Insgesamt gibt es mehr als 250 Kardinäle, aber diejenigen, die über 80 Jahre alt sind, können nicht mehr an der Konklave teilnehmen. Somit bleiben 135 wählbare Kardinäle übrig, die sich in den kommenden Tagen auf den Weg nach Rom machen werden. Nun, normalerweise kann jeder Katholik Papst werden, aber seit 1378 sind es nur noch Kardinäle gewesen, die dann zum Papst wurden. Und es muss eine Zweidrittelmehrheit darüber entscheiden, wer der nächste Papst sein wird, bis dann der weiße Rauch verkündet, ein Papst ist gewählt worden. Die Frage ist, wie das jetzt laufen wird. Das heißt, in den 12 Jahren, nachdem Franziskus Papst geworden war, ernannte er etwa 110 der in Frage kommenden Personen, um das Konklave zugunsten eines Nachfolgers zu besetzen, der seine Ansichten übernehmen und seine Arbeit fortsetzen sollte. Die Ernennungen erschweren die Entstehung eines Anti-Franziskus-Papstes. Erschweren ja, unmöglich machen sie es nicht. Es heißt, das bedeutet nämlich nicht, dass diese Gruppe einstimmig und geschlossen ist oder dass sie dieselben Ideen haben. Gerhard Ludwig Müller zum Beispiel, ein von Franziskus ernannter deutscher Kardinal, geriet in zahlreichen Fragen mit dem verstorbenen Papst aneinander. Unter anderem verurteilte er das Dekret, das die Segnung homosexueller Paare erlaubt, als Irrlehre. Zu seinen Kritikern gehörte vor allem der US-amerikanische Kardinal Raymond Burke, der sich seit langem gegen die Haltung des Papstes in Fragen der Homosexualitätenrechte und der sozialen Gerechtigkeit wehrt und der, wie Müller, die Ansichten von Donald Trump teilt. Burke ist ein konservativer, katholischer Amerikaner, der auch von vielen konservativen, katholischen Amerikanern immer noch beliebt ist. Und das führt mich zu einer sehr interessanten Bemerkung, einem Artikel der Daily Mail vom 21. April 2025, der sich mit der Prophezeiung der Päpste beschafft und beschäftigt und befasst. Aber es geht hier nicht um eine biblische Prophezeiung, aber es heißt hier die Prophezeiung der Päpste aus dem 12. Jahrhundert, die angeblich in den Geheimarchiven des Vatikans entdeckt wurde, behauptet, die Identität des Nachfolgers von Franziskus vorauszusagen und prophezeit sogar die Rückkehr Christi. Das Dokument beginnt mit Coelestin II. Im Jahr 1143 und endet mit Petrus dem Römer im Jahr 2027. Die unheimliche Tatsache, dass es derzeit 9 Spitzenkandidaten für die Nachfolge von Papst Franziskus gibt und 3 von ihnen heißen Petrus, heizt die Gemüter an. Natürlich kann sich dann derjenige, der dann zum Papst gewählt wird, einen Namen zulegen. Es heißt dann, das erneuerte Interesse hat auch die Befürchtungen bezüglich einer der erschreckendsten Vorhersagen der Prophezeiung wieder aufleben lassen, dass der Tag des jüngsten Gerichtes nahe ist. Laut dem letzten Eintrag über Petrus den Römer wird der letzte Papst der Kirche während einer Zeit großer Unruhen vorstehen, die in der Zerstörung Roms und dem Ende des Papsttums gipfeln werden. In der letzten Verfolgung der Heiligen Römischen Kirche, heißt es hier, wird Petrus der Römer regieren, der seine Herde in vielen Drangsalen weiden wird, wonach die Stadt mit den 7 Hügeln, also Rom, zerstört wird und der furchtbare Richter das Volk richten wird. Das Ende. So lautet der letzte Abschnitt des Buches. Obwohl einige Gelehrte behauptet haben, der Text sei eine Fälschung aus dem 16. Jahrhundert, schrieb Malachias die Prophezeiung der Päpste angeblich im Jahre 1139, nachdem er bei einem Besuch in Rom eine Vision erhalten hatte. Nun, wenn der Text keine Fälschung, sondern echt ist, dann wurde er unter dämonischem Einfluss geschrieben, was sich unter anderem an der Formulierung schrecklicher Richter in Bezug auf Jesus zeigt. Wenn er eine Fälschung ist, wurde er aller Wahrscheinlichkeit nach auch unter dämonischem Einfluss beschrieben. Wir wissen natürlich, dass Christus nicht im Jahre 2027 wiederkommen kann. Er kommt erst nach der großen Trübsal und die hat noch nicht begonnen und die dauert ungefähr 3,5 Jahre. Und wir wissen natürlich auch, dass Dämonen, die sich möglicherweise mit der Zukunft auskennen, aber Geister sind, die lügen, lügnerische Geister. Man kann also nie wissen, was die so sagen, ob das jetzt wahr ist oder falsch. Aber interessant ist schon, dass im Zeitpunkt des letzten Papstes Rom zerstört werden wird, Christus zurückkommen wird. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, wird dieser letzte Papst in der Tat der Nachfolger von Franziskus sein? Nun, wir wissen, dass einige Päpste lange regieren, andere regieren nicht so lange. Ein Papst kürzlich ist ja nach einem Monat bereits schon verstorben, möglicherweise nicht eines natürlichen Todes gestorben. Und so müssen wir jetzt abwarten, was geschieht. Der neue Papst, wird er jetzt die liberale Auffassung von Franziskus teilen oder wird er eine andere Richtung einschlagen? Auch das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und Israel ist sehr interessant. Letztendlich wird es zu einer gewaltigen Konfrontation zwischen beiden kommen. Alles dies ist sehr bedeutungsvoll und wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe, Ihr Norbert Lenk, für eine Sendung auf Posten stehen.